Liebe Gemeinde, von Herzen wünsche ich euch ein gutes Neues und ich freue mich, dass wir mit der Jahreslosung heute starten dürfen, dieses Jahr im ersten Gottesdienst von diesem Jahr. Und ihr habt schon gesehen vorher bei Manuela, wie ein Weg ist, diese Jahreslosung anzuwenden. Ich habe mit Rebi zusammen das auch schon mal ausprobiert, und zwar gibt es ja da die Jugendräume im Altbau und da gibt es ganz viele so kleine Nischen, wo man ganz gut Sachen hinstellen kann und dann manchmal vielleicht auch vergisst, dass man es da hingestellt hat. Und so haben wir etwas Ähnliches gemacht letzte Woche. Wir haben geprüft und das Gute behalten und wir haben gemerkt, manchmal ist es gar nicht so einfach. Wir haben nämlich ganz einen Haufen spannende Dinge gefunden. Zum Beispiel unter anderem zwei Disco-Kugeln. Wir haben eine elektrische Dartscheibe gefunden. Keine Ahnung, dass wir die hatten. Wir haben ein Stück Täfer gefunden. So eine Holzprobe, wo ich davon ausgehe, dass die noch vom letzten Umbau ist. Und wir haben drei verschimmelte Kokosnüsse gefunden. Da war die Entscheidung recht einfach, ob es noch gut ist oder nicht. Auf jeden Fall, es ist nicht immer ganz einfach zu prüfen. Es ist manchmal auch gar nicht so einfach. Zum Beispiel, wir haben auch einige Glühbirnen gefunden. Und da habe ich gedacht, ja, die sehen noch gut aus, die funktionieren auch sicher noch. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren sie da in einem Schrank und sind sicher schon 5 bis 10 Jahre dort drin gewesen. Und ich habe mir gedacht, ja, die hat jetzt auch niemand vermisst in dieser ganzen Zeit. Und sind wir ehrlich, wenn man dann mal eine Glühbirne braucht, dann denkt man sicher nicht daran, dass die noch in diesem Schrank drin liegen. Also behalten oder nicht? Manchmal gar nicht so eine leichte Entscheidung. Prüft alles, das Gute behaltet. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 27. Das war übrigens falsch, es ist 5 Vers 21. Darum müssen wir eben prüfen. Aber wahrscheinlich, als Paulus diesen Vers geschrieben hat an die Gemeinde in Thessalonich, hat er nicht an den Umbau von der FEG Murten im Jahr 2025 gedacht. Aber woran hat er dann gedacht? Was meint Paulus, wenn er diesen Satz sagt? Was meint er damit? Und wir möchten heute Morgen zusammen eintauchen in diesen Vers. Wir möchten uns überlegen, was meint Paulus mit diesem Satz? Prüft alles, behalte das Gute. Und was bedeutet dieser Satz auch heute für uns? Was heute ein bisschen besonders ist, wir möchten nicht nur nachdenken über diesen Vers, sondern wir möchten ihn auch direkt anwenden. Und deshalb möchte ich immer nach einem, es gibt drei Punkte in der Predigt und immer nach einem Punkt von der Predigt werde ich eine kleine Pause geben und wir möchten uns dann immer gleich einen Moment nehmen, wo wir das prüfen können, was bis jetzt gesagt wurde und darüber nachdenken, was möchte ich für mich persönlich mitnehmen, was möchte ich als das Gute annehmen. Ich komme damit zum ersten Punkt und dazu, was ist das für ein Brief, den Paulus geschrieben hat, was ist das für eine Gemeinde, was ist der ursprüngliche Zusammenhang von diesem Text? Und dazu müssen wir wissen, dass ungefähr 50 nach Christus war Paulus unterwegs auf seiner zweiten Missionsreise. Er hat eine weite Reise gemacht und auf dieser Reise verschiedene Gemeinden gegründet. Und ungefähr 50 nach Christus kam Paulus in eine Stadt. Die Stadt heißt Thessalonich. Die Stadt gibt es übrigens immer noch. Heute heißt sie Thessaloniki und liegt in Griechenland. Und zur Zeit von Paulus ist es eine wichtige Stadt. Es ist eine Stadt, die an einem natürlichen Hafen liegt und auch eine Stadt, die an einem Kreuzungspunkt von römischen Straßen liegt. Deshalb ist sie gewachsen und ist zu einem wichtigen Handelszentrum geworden. Und zur Zeit von Paulus leben dort ungefähr 100.000 Menschen. Das ist für uns heute nicht eine riesige Stadt. Es ist ein bisschen kleiner als Bern und ungefähr so groß wie Winterthur. Aber für die Antike ist es doch eine bedeutende, eine große Stadt. Und unter anderem leben in dieser Stadt sehr viele Juden. Deshalb gibt es da auch eine Synagoge. Und als Paulus in die Stadt Thessalonich kommt, geht er in diese Synagoge Und er geht in den Gottesdienst und er erzählt den Juden dort von Jesus Christus. Und er nimmt das Alte Testament und er zeigt den Juden aus dem Alten Testament, wie alles, was Jesus gemacht hat, wie er leiden musste und sterben musste und wie er wieder auferstanden ist, wie das alles eigentlich schon von Anfang an vorausgesagt wurde. Und er nimmt eigentlich das Alte Testament, um den Juden zu beweisen, Jesus ist der versprochene Retter, Jesus ist der Erlöser der Welt. Und einige lassen sich überzeugen, einige Juden nehmen diesen Glauben an und werden Christen. Und mit ihnen zusammen gründet Paulus jetzt eine Gemeinde. Er gründet die Thessalonicher Gemeinde. Leider ist es auch so, dass diese Gründung sehr turbulent ist und eigentlich von Anfang an gibt es große Probleme in dieser Gemeinde. Von der Gründung an gibt es sehr viele Menschen, die nicht mit dieser neuen Botschaft einverstanden sind. Und diese Menschen veranstalten eigentlich einen großen Aufruhr. Und der Aufruhr wird so groß, dass Paulus schlussendlich flüchten muss aus Thessalonich. Er muss um sein Leben fürchten. Und mit seinen Mitarbeitern flieht er aus Thessalonich, aber die Gemeinde bleibt zurück und bleibt eigentlich in dieser Situation der Verfolgung. Und Paulus reist gezwungenermaßen weiter auf seiner Missionsreise und er kommt weiter schließlich nach Korinth. Und von Korinth aus, also schon relativ kurze Zeit später, schreibt er einen Brief zurück an die Gemeinde in Thessalonich. Und wir kennen diesen Brief eben in unserer Bibel aus dem ersten Thessalonicher Brief. In diesem Brief, wo auch unsere Jahreslosung drinsteht. Paulus schreibt also eine Gemeinde von jungen Christen, Menschen, die noch nicht lange Christen sind. Und er schreibt an eine Gemeinde, die unter Verfolgung leidet. Und er schreibt aber dieser Gemeinde, wie stolz er ist auf sie. Er schreibt, wie treu und standhaft ertragt ihr alle Verfolgungen und Leiden. Und er schreibt, dass er stolz ist auf diese Gemeinde, weil sie an Jesus festhalten, obwohl es ihnen nicht leicht fällt, obwohl sie Verfolgung erleben müssen. Und er schreibt sogar, dass der Glaube der Gemeinde in Thessalonich zum Vorbild wurde für alle anderen Christen in der Region, weil sie daran festhalten, was sie in Jesus bekommen haben. Was ich aber spannend fand, ist, es ist trotzdem sehr ein direkter Brief auch. Es ist ein Brief, der sehr praktisch ist und zum Teil auch sehr ermahnend ist. Paulus sagt zum Beispiel, gebt euch nicht zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt, sondern macht weiter Fortschritte. Und ich finde es noch interessant, auch wenn Paulus weiß, die Situation dieser Gemeinde ist nicht leicht, hat er nicht unbedingt Samthandschuhe angezogen, wenn er ihnen schreibt. Sondern er schreibt ihnen sehr direkt und er schreibt ihnen, so und so und so sieht das Leben als Christ aus. Ich glaube, weil sie unter Verfolgung leiden, ist es umso wichtiger, dass sie den Glauben nicht aufgeben, dass sie weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Und Paulus schreibt ganz praktische Anweisungen an die Thessalonicher. Er schreibt zum Beispiel, hütet euch vor einem sexuell unmoralischen Leben. Achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen. Er schreibt aber auch, freut euch zu jeder Zeit, egal wie die Umstände sind. Hört niemals auf zu beten. Und er schreibt ihnen auch eben, prüft alles und behaltet das Gute. Paulus schreibt also an eine junge Gemeinde, die unter Verfolgung leidet. Und er schreibt ganz praktisch, wie sieht das Leben aus als Christ. Und ein Punkt, der da dazugehört zu diesem Leben als Christ, ist eben prüfen. Unterscheiden, was ist gut und was ist nicht gut. Und genau das möchten jetzt wir eben auch machen. Und ich komme damit zum ersten Zwischenstopp. Und ich möchte euch einfach einen Moment geben, wo ihr jetzt prüfen und das Gute behalten könnt. Kurz darüber nachdenken, was ihr bis jetzt gehört habt und was ihr davon möchtet mitnehmen heute. Wir kommen nach diesem Zwischenstopp zum zweiten Punkt. Und zwar, worum geht es Paulus eigentlich mit diesem Prüfen? Was soll denn eigentlich geprüft werden? Und wenn wir den Satz vorher von diesem Vers dazu nehmen, dann schreibt Paulus: Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Es geht also in diesem Zusammenhang eigentlich darum, man soll prüfen, wenn jemand prophetisch redet. Ja, was ist damit eigentlich gemeint? Wir können das vielleicht aus dem Alten Testament ein bisschen besser verstehen. Im Alten Testament gab es ja eine Gruppe von Menschen, das waren die Propheten. Und ein Prophet zu sein bedeutete eigentlich so etwas wie sozusagen das Mikrofon Gottes zu sein. Es bedeutete, diese Menschen haben ganz direkt von Gott Botschaften bekommen und sie haben diese Botschaften weitergegeben. Also prophetisches Reden war eigentlich Reden im Auftrag von Gott, Gottes Worte reden, Gottes Worte weitergeben. Jetzt, als das Neue Testament angefangen hat, als die ersten christlichen Gemeinden entstanden sind, hat es nicht einfach aufgehört, sondern es hat immer noch Menschen gegeben, die haben von Gott direkt Botschaften erhalten und haben diese weitergesagt. Allerdings muss man auch sagen, es hat Menschen gegeben, und das hat es schon im Alten Testament, die haben auch nur so getan. Die haben für sich selber beansprucht, etwas zu sagen, das von Gott kommt, aber eigentlich war es von ihnen selbst erfunden. Und deshalb war es nötig, dass man prüfte. Deshalb war es nötig, dass man überlegte, kommt das wirklich von Gott oder kommt es nicht von Gott? Und jetzt aus der Art und Weise, wie Paulus seinen Brief schreibt an die Thessalonicher, können wir so ein bisschen ahnen, dass diese Gemeinde wahrscheinlich eher zurückhaltend war gegenüber prophetischem Reden. Wahrscheinlich, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, Gott hat mir für euch das und das gesagt, dann haben sie ihm nicht allzu schnell Glauben geschenkt, sondern waren eher vorsichtig, haben eher abgewartet, ob das wirklich stimmt. Ich kann das ein bisschen verstehen, weil ich selber manchmal auch ein bisschen skeptisch bin. Ich kann mich erinnern, als ich Teenager war, bin ich manchmal in eine Gemeinde gegangen, wo das sehr viel gesagt wurde. Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir das gesagt. Und einmal war ich in einem Gottesdienst und dann hat der Prediger gesagt, ja, diese Woche habe ich Gott gehört und Gott hat zu mir gesagt, du sollst unbedingt Tee trinken. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Ich glaube schon, dass Gott uns so etwas sagen kann. Aber ich kann mich einfach erinnern, ich als Teenager in diesem Gottesdienst, ich bin da immer skeptisch geworden bei solchen Aussagen. Ich habe immer gedacht, ja, wie hat dir denn Gott das gesagt? Hast du direkt eine Stimme gehört oder nicht? Ich hätte da gerne ein bisschen diskutiert. Und wahrscheinlich, vielleicht können wir davon ausgehen, die Gemeinde in Thessalonich war auch ein bisschen so wie ich damals als Teenager oder manchmal immer noch. Sie waren auch ein bisschen skeptisch, wenn jemand kam und sagte, ich weiß von Gott das und das. Aber spannend ist jetzt, Paulus sagt, lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Und wenn jemand in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann verachtet das nicht, geht damit nicht abschätzig um. Oder mit anderen Worten, wenn wirklich jemand etwas von Gott bekommt und das weitersagt, dann können wir es uns eigentlich nicht leisten, das nicht zu hören. Dann müssen wir auch darauf hören, wenn es echt ist. Und ich glaube, wir sollten das ernst nehmen. Und ich glaube auch heute noch, gibt Gott Menschen solche Gaben? Gibt Gott Menschen prophetische Gaben? Es gibt Leute, die haben ein tiefes Verständnis von der Bibel, von Gottes Wort. Die haben von Gott eine besondere Gabe bekommen, um die Bibel zu verstehen, die Zusammenhänge der Bibel zu verstehen. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben von Gott ein besonderes Verständnis von, was im Moment in der Welt passiert, was das zu bedeuten hat für uns als Christen. Und ich glaube auch, es gibt immer noch Menschen, die bekommen direkt von Gott Worte aufs Herz gelegt oder auch Bilder. Die wissen ganz genau, das ist jetzt Gottes Wille für diese Person in dieser Situation. Das gibt es immer noch. Ich glaube, Gott hat nicht aufgehört, solche Gaben zu verteilen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch ernst nehmen und dass wir dem einen gewissen Raum geben. Auch das Predigen hat eine gewisse prophetische Dimension. Und zwar in dem Sinn, dass wenn jemand predigt, dann möchte er Gottes Wort weitergeben. Er möchte Gottes Wort auslegen und anwenden. Und in diesem Sinn hat es auch eine prophetische Dimension. Aber wie soll man jetzt damit umgehen, wenn man so etwas hört? Prüfen. Prüfen und das Gute behalten. Die Bibel gibt der Gemeinde damit ein Recht und gleichzeitig auch eine Verantwortung. Das Recht zu prüfen ist gleichzeitig auch das Recht, ist gleichzeitig auch die Verantwortung zu prüfen. Das Recht zu prüfen heißt, man muss nicht immer alles glauben, was von einer Kanzel oder von einer Bühne herabgesagt wird, sondern man soll es prüfen. Aber die Verantwortung heißt auch, man soll es prüfen. Man soll es nicht einfach an sich vorbeiziehen lassen, zum Beispiel. Man soll es prüfen, darüber nachdenken, was bedeutet es, ist es wahr, ist es Gottes Wille oder nicht. Ganz konkret, wie kann man das jetzt machen? Was kann uns helfen, etwas zu prüfen? Zum Beispiel eine Lehre oder eine Predigt oder auch wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich weiß das, Gott möchte dir das sagen, wie kannst du das jetzt prüfen? Und ich habe euch 5 Kriterien mitgebracht, die sind von dem englischen Theologen John Stott und ich finde sie eigentlich recht hilfreich, er hat sie in einem Kommentar zu diesem Text geschrieben. 5 Kriterien, wie man etwas prüfen kann, das man gehört hat oder gelernt hat. Das erste ist die Bibel, die Wahrheit der Heiligen Schrift. Wenn du etwas hörst, wenn dir jemand etwas sagt, prüfe es anhand der Bibel. Stimmt es überein mit dem, was die ganze Bibel sagt? Oder spricht es dagegen? Die Person Jesu Christi. Hat Jesus zum Beispiel auch etwas zu diesem Thema gesagt? Und stimmt es mit dem überein, was ich jetzt Neues gehört habe? Entspricht es dem, was Jesus gesagt hat, was Jesus möchte? Wir lernen ja auch Jesus kennen in unserem Leben als Christen. Glauben wir, dass das dem Charakter von Jesus entspricht oder nicht? Das dritte ist das Evangelium. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Jesus uns erlöst hat, dass unsere Sünden vergeben sind aus reiner Gnade, nicht wegen etwas, was wir gemacht haben, sondern wegen dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und wir können prüfen anhand des Evangeliums. Und ich sage euch, ganz viele Irrlehren oder Sekten können an diesem Punkt geprüft werden. Weil ganz oft gesagt wird, ja, du musst das und das machen und dann wirst du erlöst sein. Du musst das und jenes glauben oder annehmen. Entspricht es dem Evangelium oder nicht? Ist es vielleicht ein neues Gesetz? Das vierte, und jetzt wird es spannend, der Charakter des Sprechers. Die Person, die zu dir gepredigt hat oder dir etwas gesagt hat, was hat diese Person für einen Charakter? Ja, das heißt jetzt nicht, dass dieser Charakter perfekt sein muss, oder? Aber das Spannende ist, als Jesus mit seinen Jüngern über falsche Lehrer spricht, dann sagt er sagt, es gibt falsche Lehrer und das sind wie Wölfe, die einen Schafspelz anhaben. Und dann sagt er, an ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Was ist das für eine Person, die das gesagt hat? Wie sieht das Leben dieser Person aus? Wie sieht der Charakter dieser Person aus? Und das kann helfen zu prüfen. Und schließlich das fünfte Kriterium. Das, was ich da gehört habe, ist es nahrhaft? Ist es etwas, das die Gemeinde aufbaut? Oder ist es etwas, das der Gemeinde schadet? Und das heißt nicht, dass es immer nur nett und freundlich sein muss. Manchmal brauchen wir es ja auch, dass jemand etwas ganz direkt uns sagt, dass wir ermahnt werden. Und doch ist es ein Unterschied, ob uns das jetzt aufbaut oder ob es uns einfach kaputt macht. Und das Gleiche gilt für die Gemeinde. Ist es etwas, das der Gemeinde hilft, oder ist es etwas, das der Gemeinde schadet und sie spaltet? Ich möchte uns ermutigen, dieses Recht zu prüfen, in Anspruch zu nehmen, aber auch die Verantwortung zu prüfen. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, das auch nochmals zu tun, indem wir in unseren zweiten Zwischenstopp gehen, prüfen und das Gute behalten. Okay, ich möchte zum dritten Punkt kommen. Wir haben jetzt gesehen, dieses Prüfen ist wichtig, wenn es um prophetische Worte geht, wenn es um auch Lehre oder Predigten geht, das zu prüfen. Aber ich glaube, dass Paulus hier auch etwas, eine ganz allgemeine Aussage macht. Und zwar, wenn wir jetzt auch noch den nächsten Satz dazu nehmen. Paulus sagt, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Und ich glaube, dass er nicht nur eine Regel macht für prophetische Worte, sondern eine allgemeine Regel für unser Leben als Christen. Es soll uns ganz allgemein eine Gewohnheit werden, dass wir prüfen und dass wir dann das Gute annehmen und behalten. Einige von euch wissen vielleicht, dass meine Frau als Goldschmied arbeitet. Und als ich zum ersten Mal gehört habe, dass sie Goldschmied ist, hatte ich ein Bild in meinem Kopf. Und dieses Bild war von einem dunklen Raum, der ganz heiß ist und dass es da einen großen Glutofen gibt, dass in diesem Ofen so Gold geschmolzen wird und dass man dann das Gold in eine Form hineingießt, dass man dann so mit einer riesigen Zange den Goldring da auf einen Amboss hält und dann mit einem riesigen Hammer darauf schlägt. Das war so mein Bild vom Beruf Goldschmied. Ich wurde dann ganz ein kleines bisschen enttäuscht. Es ist heute nicht mehr ganz genau so. Es gibt aber etwas an diesem Bild, das immer noch richtig ist. Und zwar gibt es ein Verfahren, das macht man heute auch noch, genauso wie vor x-tausend Jahren. Man schmelzt Gold, um seine Reinheit zu prüfen. Es ist immer noch so, dass man Gold schmelzen kann und damit die Reinheit überprüfen. Und spannend ist, im griechischen Wort für prüfen steckt dieses Bild, dieses Verfahren drin. Im griechischen Wort dokimazo steckt drin das Schmelzen von Metallen, um herauszufinden, ob sie gut sind, ob sie rein sind. Ich finde das ein hilfreiches Bild für das Prüfen in unserem Leben im Alltag. Nämlich das Bild, dass es Sachen gibt, die sind wirklich sozusagen Gold wert. Die sind durch und durch wertvoll. Und es gibt Sachen, die sehen so aus, die sind vielleicht außen vergoldet, aber innen sind sie nicht aus Gold. Und Gottes Wort sagt uns, wir sollen die Fähigkeit erlangen, zwischen diesen Dingen zu unterscheiden. Wir sollen prüfen können, was ist echtes Gold und was ist nur vergoldet. Eigentlich ganz eine simple Regel, oder nicht? Wenn dir irgendetwas in deinem Leben begegnet, prüfe es. Und wenn es gut ist, halte es fest. Und wenn es nicht gut ist, machst du am besten einen großen Bogen darum. Ich glaube aber, es gibt zwei Fehler, die wir leicht beim Prüfen machen können. Und zwar glaube ich, wir können den Fehler machen, dass wir alles für Gold halten. Oder wir können den Fehler machen, dass wir nichts für Gold halten. Lasst uns kurz auf diese beiden Fehler eingehen. Der eine Fehler ist, wir bleiben immer am Prüfen. Wir bleiben immer kritisch gegenüber allem, was wir hören. Ich glaube, besonders Leute, die schon einmal sehr schwer enttäuscht wurden von anderen Menschen, die kommen manchmal ein bisschen in diesen Fehler hinein, dass sie wie so eine Schutzschicht um sich herum aufbauen und dann sozusagen immer gegenüber allem, was ihnen begegnet, so eine kritische Distanz einnehmen. Und dass sie immer am Prüfen sind, egal was es ist, egal was auf sie zukommt, sie sind immer am Abwägen. Und das Problem bei diesem Fehler ist, sie kommen nie dazu, das Gute zu behalten. Weil sie kommen nie zum Punkt, wo das Prüfen dann auch einmal vorbei ist. Und dieser Punkt ist aber wichtig. Es ist wichtig, nicht sein ganzes Leben nur am Prüfen zu sein, sondern irgendwann mal zu sagen, das ist gut und das behalte ich jetzt. Das kann nicht von Paulus gemeint sein, weil dann hat das Prüfen nie ein Ende und man kommt nie zum das Gute behalten. Ich glaube aber, es gibt auch den anderen Fehler. Und das ist der Fehler, immer alles direkt für bare Münze zu nehmen. Sozusagen alles, was man sieht im Leben, für Gold zu halten. Und das Problem bei diesem Fehler ist, dass man dann auf alles, auf jeden Blödsinn hineinfällt. Man nimmt alles immer an, man prüft es gar nicht erst. Man ist immer mit allem einverstanden. Vielleicht, wenn man auch kritisiert wird, man nimmt es immer direkt sehr persönlich. Das Problem damit ist, dann hat man eigentlich gar nie wirklich geprüft. Und das kann auch nicht gemeint sein, sonst würde Paulus ja nicht sagen, prüfet. Zuerst prüfen und dann das Gute behalten. Jetzt glaube ich, wenn wir ganz ehrlich sind, hat wahrscheinlich jeder von uns ein bisschen eine Tendenz zu einem dieser beiden Fehler. Wahrscheinlich ist jeder von uns entweder ein bisschen zu kritisch oder ein bisschen zu leichtgläubig. Ich persönlich von mir würde sagen, ich bin jetzt eher wahrscheinlich ein bisschen zu kritisch. Ich bleibe eher zu lange beim Prüfen und Abwägen und ist es das jetzt wirklich oder nicht? Und könnte manchmal ein bisschen mehr das Gute annehmen. Und vielleicht erkennst du bei dir auch eine Tendenz in eine Richtung. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir versuchen, beide Fehler zu vermeiden. Und dass wir sozusagen den Mittelweg gehen. Weder alles einfach direkt abzulehnen oder immer zu kritisieren, noch alles immer direkt anzunehmen, sondern eben zu prüfen und das Gute zu behalten. So, wir haben jetzt einen Haufen gehört. Ich habe euch 5 Kriterien mitgegeben und wir haben über 2 mögliche Fehler beim Prüfen gesprochen. Trotz all dem kann es ja immer noch sehr schwierig sein. Es kann immer noch sehr schwierig sein zu prüfen. Wenn ich etwas Neues höre, ist das jetzt wahr oder nicht? Ist das Gold wert oder nicht? Kann immer noch sehr schwierig sein. Und deshalb möchte ich dir zum Schluss 3 Hilfen noch mitgeben oder Ermutigungen. Und ich glaube, die lassen sich zusammenfassen mit, wir müssen diese Aufgabe nicht allein lösen. Paulus schreibt in diesem Abschnitt vom 1. Thessalonicher auch über den Heiligen Geist. Und ich glaube, es ist kein Zufall. Er schreibt, der Heilige Geist soll ungehindert wirken. Und nachdem er eine ganze Liste mit praktischen Anweisungen an die Gemeinde geschrieben hat, schreibt er, weil ihr mit Christus verbunden seid, deshalb könnt ihr das auch tun. Und ich glaube, das gilt auch für das Prüfen. Wenn wir nur uns auf unser eigenes Köpfchen verlassen müssten oder auf unser Bauchgefühl, was jetzt richtig und was falsch ist, ich glaube, dann hätten wir Grund, zum nervös zu sein. Aber Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Gott hat uns einen Helfer geschenkt, der uns zeigen kann, was richtig und was falsch ist. Wir müssen nicht immer selber wissen, immer selber richtig prüfen können, sondern Gott hilft uns dabei. Das zweite ist die Gemeindeleitung. Und ich sage das mit ein bisschen Vorsicht, weil wir sind natürlich nur Menschen und wir machen einen Haufen Fehler. Das möchte ich einfach mal so hinstellen. Und gleichzeitig schreibt Paulus einige Verse früher, dass es eine Aufgabe der Gemeindeleitung ist, die Gemeinde vor falschen Wegen zu bewahren. Und wir werden dabei Fehler machen, das ist klar. Wir werden das nicht perfekt machen können. Und trotzdem glaube ich, wenn ihr Mühe habt, etwas zu prüfen, dann können wir vielleicht auch einmal eine Hilfe sein. Vielleicht könnt ihr mal auf uns zukommen und diese Frage stellen. Und wir werden zumindest versuchen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Und das dritte ist die Gemeinde. Die Gemeinde kann dir beim Prüfen helfen. Und wir sind uns heute sehr gewohnt, wenn wir die Bibel lesen, dass wir jeden Text in der Bibel so lesen, dass es nur um mich als Einzelperson und um Gott geht. Und ich glaube, manchmal ist das angemessen, aber ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, viele Texte der Bibel, zum Beispiel dieser, wurde an eine ganze Gemeinde geschrieben. Der erste Thessalonicher Brief wurde nicht an eine einzelne Person geschrieben, sondern an die Gemeinde der Christen in Thessalonich. Und wahrscheinlich wurde er vorgelesen im Gottesdienst. Das heißt, die Worte, die Paulus hier benutzt, prüft alles und behaltet das Gute. Das ist auch ein Auftrag an die gesamte Gemeinde. Nicht nur ein Auftrag an die einzelne Person. Und ich glaube, es ist wichtig, das im Blick zu halten. Und ich glaube deshalb auch, wenn du als Einzelperson etwas prüfen musst, dann kann die Gemeinde dir dabei eine Hilfe sein. Als ich darüber nachdachte, ob Theologie studieren, Pastor werden, ob das Richtige ist, da bin ich auf Leute in der Gemeinde zugegangen und habe sie das gefragt. Und jemand aus der Gemeinde ist von sich aus auf mich zugekommen und hat mir gesagt, ja, lies mal dieses Kapitel, dann kannst du es besser prüfen. Die Gemeinde kann uns helfen beim Prüfen. Wir müssen diese Aufgabe nicht alleine lösen. So, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Zwischenstopp. Ich darf dann die Band nach vorne bitten und wir nehmen uns noch einmal Zeit zu prüfen, das Gute zu behalten und dann möchten wir nachher auch zum Abendmahl kommen.